Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Jetzt erst recht positiv leben mit Parkinson. Mein Name ist Katrin Wersing und ich freue mich sehr, dass du heute diese Folge hörst und mich in meinem Podcast begleitest. Ja, vor über 4 Jahren habe ich diesen Podcast gestartet, weil ich auf der Suche nach Menschen war, die mir sagen können, wie ich es schaffen kann, mit der Krankheit Parkinson ein gutes Leben zu führen. Anfangs dachte ich noch, es gibt eigentlich nur schreckliche Erfahrungsberichte zu dem Thema. Heute weiß ich, totaler Quatsch. Denn ich habe mit so vielen wunderbaren Menschen sprechen dürfen, die alle ihren ganz eigenen Weg mit der Krankheit haben und sich auch von durchaus schwierigen Zeiten nicht unterkriegen lassen. Echte Alltagshelden. Eine dieser Heldinnen hatte ich vor wenigen Tagen zu Gast in meinem Podcast. Wotzi Scheurich. Wotzi hat nicht nur einen bemerkenswerten Namen, sondern sie ist zudem eine Frau, die man nicht so schnell vergisst. Ich habe noch nie eine Frau kennengelernt, die so absolut positiv und fröhlich ihr eigenes Leben lebt. Selbstbestimmt, frei und mutig. Und das alles, obwohl sie die ersten Symptome vor über 30 Jahren hatte. Vielleicht eine kleine Vorwarnung. Wir sprechen in dieser Folge sehr offen über Sexualität, Polyamorie und Parkinson. Aber auch über Wotzis ganz eigene und mutmachende Sicht auf die Welt. Es ist ein wirklich besonderes Interview geworden, das ich heute sehr gerne mit dir teile. Hör einfach mal rein. Viel Spaß! Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Wotzi, an diesem schönen sonnigen Tag, zumindest hier bei uns in Münster. Es ist total sonnig, ich hoffe bei dir auch. Schön, dass du bei mir im Podcast zu Gast bist.
Danke, danke. Nee, bei uns ist leider nicht so sonnig. Bei uns ist alles zugezogen und irgendwie ziemlich grau in grau.
Okay, dann schicke ich dir gleich ein bisschen Sonne rüber.
Bitte, bitte, ganz viel.
Wotzi, worüber hast du denn heute schon gelacht?
Also erstmal über gar nichts. Ich bin nämlich mit Rückenschmerzen aufgestanden.
Ach du Schande.
Aber am Spiegel vorbeigekommen und habe mich dann erinnert, dass ich für das Interview lächeln wollte. Also oder mir merken wollte, über was ich schon gelacht habe. Und dann habe ich so probeweise versucht, die Mundwinkel so hochzuziehen. Und das sah dann so dämlich aus, dass ich dann wirklich lachen musste.
Ja, okay. Na Mensch. Dann hoffe ich, dass die Rückenschmerzen jetzt besser geworden sind.
Ja. Wenn die Tabletten wirken, dann läuft vieles.
Ja, das kenne ich auch, genau. Man steht morgens manchmal erst auf und fühlt sich wie 80.
102.
102, okay. Oh Mann, alles klar. Wotzi, bevor wir jetzt starten, müssen wir, glaube ich, nochmal klären, was heißt denn der Name eigentlich?
Ja, also der hat letztendlich keine eigene Bedeutung. Das ist einfach etwas, was entstanden ist in der Zeit, als ich mit einer Kollegin regelmäßig nach Düsseldorf gepilgert bin, um auf den Spuren der toten Hosen zu wandeln. Okay. Und damals gab es noch keine Handys, aber wir hatten so Walkie-Talkies, die immerhin so 2 Straßenzüge gut miteinander verbinden konnten. Und wenn wir dann irgendwas gesehen haben, zum Beispiel Gardinen mit Totenköpfen oder ein alter Opel, der vor der Tür stand, dann haben wir uns darüber informiert und gesagt, da könnte vielleicht Campino wohnen. Und wir kamen uns vor wie Sherlock Holmes und Dr. Watson und da ist dann Shirley und Wotzi entstanden.
Ah, okay.
Ja, und den Namen habe ich dann halt wieder hervorgezogen, als ich dann irgendwann angefangen habe, im Internet zu surfen und einen Nickname gebraucht habe.
Alles klar, Nickname von Dr. Watson. Da muss man erstmal drauf kommen. Ich glaube, jetzt wissen ganz viele Leute erstmal Bescheid. So, das mussten wir erstmal klären. Wunderbar. Ja, jetzt kommen wir aber mal zum eigentlichen Thema unseres Interviews. Wotzi, du bist ja schon seit fast 30 Jahren, echt lange Zeit an Parkinson erkrankt. Und in unserem Vorgespräch hast du mir erzählt, dass du damals gerade 32 Jahre alt warst. Super jung und sicherlich vor 30 Jahren war das nochmal eine ganz andere Zeit auch, ne, wo es, ja, glaube ich, nochmal noch weniger Jungerkrankte gab. Du hattest damals 3 kleine Kinder. Kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen in die Zeit, wie es dir damals ging?
Ja, also da war ja anfangs noch nicht viel zu sehen von den Parkinson-Symptomen. Es war ein ganz leichtes Zittern der rechten Hand, das nicht mehr weggehen wollte. Von daher war die Einschränkung an sich, die körperliche Einschränkung, nicht so stark. Aber es war natürlich trotzdem irgendwann die Diagnose da. Also das hat ein bisschen gebraucht, weil meine Neurologin zum Beispiel nichts davon wusste, dass es auch 5 bis 10% Jungerkrankte gibt. Als ich nachgefragt habe, ob es Parkinson sein könnte, hat sie gemeint, ich wäre viel zu jung. So hat es eine Weile gedauert, bis ich die Diagnose bekommen habe. Und selbst als ich die hatte, war das ein Erschrecken über etwas, was ich eigentlich nicht wirklich kenne. Ja, und gut, am Anfang weiß ich noch, dass ich gedacht habe, es ist irgendwie unfair, dass ich neben der unheilbaren Schuppenflechte auch noch unheilbaren Parkinson, Morbus Parkinson bekommen habe. Also es war eher so ein kindliches, ich werde ungerecht behandelt Gefühl. Ja, und dann hat aber das ganz schnell angefangen, was ich in Situationen, wo es mir nicht gut geht, ganz oft schon bemerkt habe, dass dann alle möglichen positiven Kräfte mitgewirkt haben, dass ich nicht verzweifle oder dass ich nicht handlungsunfähig werde, sondern dass ich wirklich auch Perspektiven für mich erschließen kann. Also ich hab einfach eine gute Resilienz.
Ja, das ist wichtig, ne? Das ist auch was, was man ein Stück weit mitbringt, was man aber auch erwerben kann, so im Laufe seines Lebens, ne? Dadurch, dass man vielleicht verschiedene Krisen auch meistert und merkt, dass man auch, ne, da bestimmte Fähigkeiten hat. Ich glaube, du hattest mir in unserem Vorgespräch erzählt, dass du eigentlich von den ersten Symptomen bis zur endgültigen Diagnose, dann tatsächlich waren es 5 Jahre, ne? Weil deine Neurologin eben damals auf deinen ersten Verdacht schon sagte, nee, ist nicht Parkinson. Und dann hast du den Gedanken auch wieder rausgeschoben aus deinem Kopf, so, ne?
Sie wollte mir eigentlich Blutdrucksenker verabreichen, weil sie dachte, ich bin einfach ein nervöser Mensch, sehr aufgeregt. Und sie wollte, dass ich dann einfach ruhiger werde. Und das habe ich aber abgelehnt, weil ich auch aus einer medikamentenkritischen Familie komme. Da hat man vielleicht mal eine Kopfschmerztablette genommen, aber ansonsten sich hingelegt, wenn man krank war. Hat nicht einfach Medikamente gefuttert. Ja, nee, und dann hat sich auch nicht viel verändert. Also das Zittern blieb, aber es wurde nicht schlimmer. Und dann erst 5 Jahre später ist es auf einen Schlag wesentlich stärker geworden. Es war schwieriger zu verstecken, so in der Hosentasche oder hinter dem Rücken. Und dann bin ich erneut zur Neurologin. Dann hat sie mich in die Uniklinik Heidelberg verwiesen. Die haben das mit einem DaT-Scan dann ganz klar als Diagnose bestätigt, dass ich eben doch Parkinson habe.
Ja, und dann warst du ja auch erst mal gerade 37, also auch noch super jung. Was waren so die Reaktionen aus deinem Umfeld? Was hast du so erlebt? Wie sind die damit umgegangen?
Also die haben sich einfach Sorgen um mich gemacht. Die haben sich auch Sorgen um meine relativ junge Beziehung gemacht. Also ich habe ja Anfang 95 meinen jetzigen Mann kennengelernt oder beziehungsweise wir sind zusammengekommen und dann eben dieses Zittern, das man nicht wirklich einordnen konnte. Und dann schließlich 2000 die Diagnose, da gab es dann auch schon Befürchtungen, dass das irgendwie die Beziehung beschädigt. Aber es hat sich eher gezeigt, dass es das verstärkt, was da war, nämlich dass wir schon ein ganz gutes Team geworden waren und dass ich mich auf ihn einfach verlassen konnte.
Ja, das ist schön. Das ist ganz wertvoll auch, ne? Das, gerade so eine chronische Erkrankung ist ja immer so eine Krise, wo es auch in dem Moment dann sich zeigt, ob eine Beziehung hält oder nicht, ne? Das kann schon auch manchmal so eine Bewährungsprobe sein. Ja, schön, wenn du das von Anfang an auch so sehen konntest, ne?
Ja, das war für mich oder ist für mich eins meiner größten Glücksquellen.
Ach, schön, hört sich gut an. Und deine Kinder, wie alt waren die damals? Wie seid ihr in der Familie damit umgegangen?
Also ich bin da ganz offen mit umgegangen. Also das mache ich mit so ziemlich jedem Thema. Ich informiere dann ganz schnell die Leute, die mir wichtig sind. Da gehören meine Kinder dazu. Die waren alle im Grundschulalter, glaube ich, 87, 95, ja, beziehungsweise schon auf dem Sprung in die weiterführende Schule. Die haben gemerkt, dass ich damit zurechtkomme, irgendwie. Also ich habe wohl keinen völlig verzweifelten, am Boden liegenden Eindruck gemacht und das hat dann meinen Kindern gereicht. Also das ist, finde ich, auch was ganz Wesentliches. Wenn ich meinen Kindern etwas zumute, muss ich erstmal bei mir schauen, auf welchem Stand ich bin. Und dann habe ich es nicht schwer, diesen Stand, wenn ich damit klarkomme, das dann auch meinen Kindern in einfachen Worten auch mitzuteilen.
Ja, genau richtig, ne? Ich erlebe das ähnlich, wie du das auch sagst. Wenn wir selber damit umgehen können, hilft das auch den Kindern zu sehen, okay, man kann damit leben. Und dann ist es irgendwie Alltag. Dann wachsen die Kinder da so mit rein, ne, in das ganze Thema.
Ja, ich habe das immer als wichtigstes Argument dafür genommen, dass ich mich mit Parkinson auseinandersetze und dann auch wirklich einen guten Stand finde, ein gutes Leben führe, dass meine Kinder sehen können, man kann damit umgehen. Weil letztendlich hängt ich als Damoklesschwert immer über den Köpfen auch meiner Kinder, dass sie vielleicht auch erkranken.
Ja, okay.
Also dass wir die genetische Variante haben oder mein Enkel betroffen ist. Und das ist für mich die Herausforderung, dass ich meinen Kindern auch zeigen kann, ja, und wenn ihr es bekommt, da geht die Welt nicht unter. Man kann
Ja.
damit leben.
Ja, genau. Kannst du uns so ein bisschen Schnelldurchlauf geben? Was waren vielleicht so Zeiten, Eckpunkte, die wichtig waren in den letzten 30 Jahren für dich, Leben mit der Erkrankung Parkinson?
Da ist ganz viel passiert, was erstmal nichts mit Parkinson zu tun hat. Und das sind dann immer wieder Einschnitte, die ich auch als Wirkung auf den Parkinson mitbekomme. Da habe ich mich zum Beispiel verliebt, also in einen anderen Mann. Und da wir von unserer Beziehung, mein Mann und ich, offene Beziehungskiste, offene Ehe vereinbart hatten, war er dann auch informiert und war dann auch insoweit tolerant genug, mich da auch laufen zu lassen, also mich das auch leben zu lassen. Und das hat erstmal eine ganz positive Wirkung auf meinen Parkinson gehabt. Ich habe wesentlich weniger Symptome gemerkt als in der Zeit vorher oder dann auch in der Zeit hinterher, als die Beziehung schlechter geworden ist und es dann zu einer ganz langsamen, aber Trennung auch kam. Also ich merke da schon, dass die Dinge, die auch von außen auf mich einprasseln, dass die sich auch auf den Parkinson auswirken. Im Großen und Ganzen gesehen habe ich einen relativ langsamen, flachen Verlauf. Und das merke ich daran, dass ich wenige Menschen kenne, die mit fast 30 Jahren Parkinson noch so gut laufen können, die noch alleine reisen können und die ja so viele verschiedene Dinge machen, wie ich sie oft mache.
Genau, das ist ganz erstaunlich, finde ich. Immer wenn ich dich sehe, wir haben uns ja ein paar Mal getroffen in den letzten Jahren bei verschiedenen Gelegenheiten und strahlst so eine Freude und so ein Glück aus, dass es immer ansteckend ist. Also beim Tischtennis sehe ich dich ganz oft barfuß unterwegs. Das ist auch was Besonderes. Ach, das ist Wort. Ist immer ohne Schuhe. Nicht immer, aber in der Halle, genau. Man sieht natürlich schon, dass du Einschränkungen hast. Aber wenn ich jetzt hätte raten müssen, wie lange du erkrankt bist, wäre ich niemals 30 Jahre gesagt, ne? Sondern ne, viel weniger. Und finde ich auch von der Mimik her, ne, von der Sprache her, ist bei dir wenig zu sehen oder zu hören.
Ja, also jetzt habe ich auch gerade eher eine gute Stunde oder gute 2, 3 Stunden, wir werden sehen. Und das genieße ich natürlich auch. Ich merke, ich habe Überbewegung, ich bin also hier schon so am Hin- und Herschwanken. Das ist ganz gut, dass man das Filter dazu nicht sieht. Aber ja, also mir geht es gerade gut. Ich kann mich auch hier selbst um alles kümmern, wie die Technik und so weiter. Es ist ganz okay. Aber es gibt natürlich auch andere Phasen. Und ich habe immer wieder auch Phasen gehabt, wo ich dachte, also wenn das bleibt, dann weiß ich nicht, wie ich damit umgehen soll. Aber ich merke immer wieder, egal was für eine Herausforderung vom Parkinson auf mich zukommt, ich schaffe es tatsächlich immer wieder, wenn ich mir Zeit gebe und auf mich vertraue, Lösungen zu finden. Und das ist etwas, was natürlich dann auch in die Zukunft hineinwirkt. Was da kommen wird, ich werde es schaffen.
Ja, das ist schön. Es wird sich ein Weg auftun, wenn es soweit ist, ne? Wir müssen heute noch nicht sehen, wo der Weg lang geht, können wir auch noch nicht wissen, aber es wird Lösungen geben, ja.
Ja, also ich habe zum Beispiel in letzter Zeit große Probleme, längere Wege wirklich bis zum Ende locker gehen zu können. Es kann passieren, dass von einer Sekunde auf die andere meine Beine ganz steif werden und ich atemlos werde, weil das Vorwärtsgehen dann sehr anstrengend wird, ich mich an jedem Lichtmast festhalten muss. Und ich habe jetzt beschlossen, mir einen Rollstuhl zu besorgen. einen, den ich schieben kann und mit dem ich auch rennen kann. Ich hatte mal einen ausgeliehen, mit dem bin ich dann durch die Straßen gejoggt. Und ich kann mir vorstellen, dass ich mich auch so schiebend mit einem leichten Rollstuhl auch verreisen kann. Dann kann mir
Ja.
jemand helfen, den in den Bus hinein zu transportieren. Und wenn ich dann wirklich brauche, kann ich mich draufsetzen und mit meinen dann noch starken Armen mich fortbewegen und meine Füße können machen, was sie wollen. Ich komme
Ja.
trotzdem weiter.
Ja, genau das ist es. Man muss nur Ideen haben. Du bist von Beruf Erzieherin, hast du mir erzählt, glaube ich, ne? Wie lange konntest du noch in deinem Beruf arbeiten damals?
Also 95 die ersten Symptome, 2000 die Diagnose und bis 2006 konnte ich noch arbeiten.
Ja.
Ich habe 2003 eine Reha gemacht. Nee, Quatsch, ich bin in eine Parkinson-Klinik eingewiesen worden und wollte die Medikation probieren. Also, das hat schon ziemlich lange gedauert, bis ich mich dazu bereit erklärt habe, mich mit Medikamenten auseinanderzusetzen. Bin dann eben dahin, bin eingestellt worden, aber aus der Rückschau weiß ich, dass ich viel zu pauschal eingestellt war. Ich bin 1,65 groß, knapp 50 Kilo schwer und habe die gleiche standardisierte Medikation bekommen wie ein 90 Kilogramm schwerer, 1,80 großer Mann. Also
Ja,
das ist ja
okay.
etwas, was auch wirklich schwierig ist, dass die Wissenschaft da relativ wenig Rücksicht drauf nimmt, welches Geschlecht du hast oder wie alt du bist. Also zumindest habe ich das so erfahren. Und das hat mich dann letztendlich aus dem Beruf gekickt, weil ich habe kaum Wirkung bemerkt. Und dafür aber ganz viele Nebenwirkungen. Kaum Wirkung war, dass der Tremor ruhiger wurde, aber nur dann, wenn ich quasi eingeschlafen bin.
Ah,
Das
okay.
heißt, ich bin in vielen Gesprächen mittendrin eingeschlafen. Ich bin eingeschlafen, während ich Fahrrad gefahren bin.
Ach
Also,
Gott, okay.
ja, also auf dem Liegerad und
Ja.
dann wieder aufgewacht, als ich gegen das Brückengeländer gedonnert bin. Zum Glück
Ach du
nicht nach
Schreck.
links auf die Straße, sondern auf die andere Seite gedonnert bin. Und ich bin eingeschlafen vor den Kindern im Kindergarten.
Ja.
Ja, also es waren wahrscheinlich nur eben Sekundenmomente, aber wenn ich dann die Augen wieder aufgemacht habe, habe ich da ganz erstaunte und erschütterte Kinderaugenpaare vor mir
Ja.
gehabt. Und das war dann mit der Zeit einfach auch nicht mehr so hinzunehmen. Dann musste ich aussteigen.
Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, dann warst du noch ziemlich viele Jahre komplett ohne Medikamente, ne? Die ersten 8 Jahre warst du tatsächlich ohne Medikamente. Das ist ja ungewöhnlich. Aber hat vielleicht auch, weiß man manchmal nicht, auch den Effekt, warum es dir heute so geht, wie es dir geht. Ich weiß auch von einigen, die sagen, ich bin ganz froh, dass ich doch noch nicht so früh angefangen habe, ne? Weil ich dann auch mich nochmal anders kenne, auch ohne Medikamente und mit Medikamente und Symptomen.
Ich habe dann zwischendurch von 2006 bis 2009, also als ich dann früh verrentet wurde, bis 2009 nochmal 3 Jahre wieder keine Medikamente ge genommen und habe dann auch erst gesehen, was mir die Medikamente weggenommen haben.
Ja.
Nämlich die Konzentration, Bücher zu lesen. Dann habe ich immer dicke Beine gehabt. Dann hat sich mein Tag-Nacht-Rhythmus vollkommen verschoben. Das heißt, ich war letztendlich von meiner Familie getrennt. Ich habe Fenster geputzt um Mitternacht. Und
Ja.
erst als ich anfangen wollte zu staubsaugen, da hat dann meine Familie protestiert. Die wollte nämlich gerne schlafen. Also da war alles total durcheinander. Und deswegen habe ich dann noch mal 3 Jahre keine Medikamente genommen, habe auch hingenommen, dass ich zum Beispiel gefüttert werden musste. Aber das habe ich dann auch mit Hilfe meines Partners ganz locker hingekriegt, auch in der Öffentlichkeit. War dann wirklich wieder sehr, sehr gut, was ich da in meiner Partnerschaft kennengelernt habe. Und ich habe mich in der Zeit wesentlich stärker mit Medikamenten beschäftigt und habe dann eine neue Neurologin gefunden, die bereit war, mir zu vertrauen, dass ich etwas darüber weiß und dass ich dann auch experimentieren darf. Damals habe ich mit L-Dopa angefangen und habe dann wirklich auch die erhoffte Wirkung bekommen. Dann hat damals mein Honeymoon angefangen.
Ah, okay. Ja, spannend. Das ist ja ein ganz anderer Weg, als viele, ne, so haben, die gleich von Anfang an mit Medikamenten eingestellt werden und auch gar nicht diese Zeiten haben, zu wissen, wie bin ich ohne Medikamente. Ich glaube, das ist schon auch wichtig, ne, weil letztendlich Die Krankheit, sagt man ja, kann die Persönlichkeit verändern, aber die Medikamente ja auch. Und dann zu wissen, was kommt woher, ne, das finde ich schon manchmal für uns, auf unser eigenes Verständnis von Erkrankungen, von uns selber, schon ganz wichtig, auch da einen genauen Blick drauf zu haben, ne.
Ja, und da sind auch Parkinson-Kliniken nicht davon ausgenommen, weil die sind ganz stark unter dem Regime der öffentlichen Gelder, also mal
Ja.
ganz allgemein gesprochen. Die müssen innerhalb von kurzer Zeit Ergebnisse bringen.
Ja.
Und da werden dann manchmal Mengen in einen Reihen gestopft, die wirklich eher eine Körperverletzung sind als eine Hilfe. Also das habe ich so erlebt. Und ich habe es dann, wenn ich selbst in die Hand genommen habe und mir genug Zeit gelassen habe, Medikamente einzuschleichen oder auch wieder auszuschleichen, hatte ich lange nie die Übelkeit, wofür ich im Krankenhaus dann wieder ein Medikament gekriegt habe. Ja,
Ja.
da hatte ich diese Übelkeit nicht zu Hause, wenn
Ja,
ich Zeit
Wahnsinn.
hatte, meinen Körper darauf vorzubereiten.
Auch das finde ich sehr spannend, ne? Genau, das sind die Rahmenbedingungen, in denen auch Kliniken und Behandler stecken, ne? Die innerhalb, wie du sagst, kürzester Zeit müssen Erfolge da sein. Es müssen Medikamente umgestellt werden, sonst wird es nicht finanziert. Also ja, ich war auch einige Klinikaufenthalte schon gehabt und ich kann das bestätigen. Denn ich habe selber häufig auch dann nach dem Klinikaufenthalt für mich nochmal geguckt, so, was brauche ich noch? Kann ich nochmal was reduzieren? Ist das wirklich die Menge, mit der ich klarkomme? Am Ende müssen wir immer unsere eigenen Experten werden, ne? Ich springe jetzt mal zu einem Thema, was du vorhin so ein bisschen angerissen hast. Ich finde es sehr bemerkenswert bei dir, Orzi. Also du bist nicht nur ein ganz positiver, besonderer Mensch, du bist auch ein sehr mutiger Mensch, finde ich. Du hast den Mut, Neues anzufangen und dich auch von ja, Regeln und Konventionen nicht einengen zu lassen. Und gerade im Kontext mit Parkinson, wo wir ja oft das Gefühl haben, ja, immer weniger zu können, uns immer weniger zuzutrauen. Du hast vorhin von deiner Partnerschaft erzählt und dass du Liebe und Sexualität auf ganz besondere Weise lebst und damit auch sehr offen umgehst. Du hattest auch im Vorgespräch, hast du gesagt, das Thema Sexualität habe ich bei dir noch gar nicht gefunden im Podcast. Habe ich gesagt, stimmt, das müssen wir mal angehen. Das machen wir jetzt heute einfach mal hier ganz offen und hoffen, dass wir alle passend mitnehmen. Aber ich glaube ja immer, es ist so wichtig, dass wir einfach über alles reden dürfen. Ne? Man muss sich mit nichts verstecken, mit keinem Thema und man darf alles sagen und alles denken. Sofern es andere Menschen nicht verletzt. Ne? Das müssen wir vielleicht nur einschränken und uns selber nicht. Lange Vorrede. Was magst du uns so ein bisschen aus deiner Partnerschaft mit dem Thema Liebe, Umgang mit Sexualität erzählen?
Ja, also ich habe auch so im Hinblick auf das Interview nochmal so überlegt, was mir da wichtig ist. Und da ist mir aufgegangen, dass ich letztendlich ein Paradoxon lebe, weil ich einerseits gelebte Sexualität für sehr wichtig halte, weil es bringt einfach dem Körper, dem Geist, dem Menschseinsgefühl einfach gute Energie und ein gutes Gefühl. Also ich möchte es nicht missen, aber andererseits denke ich, Sexualität wird oftmals mit viel zu vielen Mythen belastet. Ja, also Sexualität nur in einer reifen, verantwortungsvollen Partnerschaft. Und wenn man genug daran arbeitet, dann hält man die Liebe und das Begehren und die Sexualität in der Beziehung auch auf immer wach. Also es sind einfach solche Frauenzeitschriften-Schnulzereien, die mich da ganz schön ärgern.
Ja.
Weil ich denke, klar, es gibt ganz unterschiedliche Formen von Sexualität. Einfach die, ich habe Lust auf dich und ich möchte mit dir schlafen und alles ist ein Spiel und so. Und natürlich auch, ich bin an dir als Person interessiert und da kann sich dann auch die Sexualität mit vertiefen und verändern. Aber es ist seltenst, denke ich, so wie eben diese Groschenromane oder ähnliches das beschreiben. Beide Gefühlslagen will ich mir nicht nehmen lassen. Ich habe Zeiten gehabt, wo ich überhaupt kein Interesse an Sexualität hatte. Und ich habe Zeiten gehabt, wo ich sehr intensiv das genossen habe, dass ich verschiedene Partner haben darf. Von daher war das für mich ein wichtiges Thema, obwohl ich es gerne manchmal etwas unwichtiger angesehen haben möchte.
Ja, ich glaube, da wird so wenig klar drüber gesprochen, ne? Da müssen wir uns vielleicht alle nicht ausnehmen, dass man doch irgendwie gehemmter ist und Dinge nicht so offen anspricht, wie sie vielleicht normal sind. Ne? Man sagt auch, ach, das Eis hätte ich gerne oder ich hätte gerne diese Pizza mit dem und dem Belag. Aber was man beim Thema Sexualität möchte, wünscht und braucht, das wird viel weniger angesprochen. Und dazu kommt ja auch noch, dass sich viele von uns, und es geht uns, glaube ich, allen so, dass man sich durch die Erkrankung auch, ja, wir fühlen uns einfach weniger attraktiv, weniger begehrenswert und glauben vielleicht auch, dass Sex nichts mehr richtig für uns ist, ne? Vielleicht interessiert sich unser Partner nicht mehr für uns. Das sind ja manchmal so Gedankengänge, die wir haben, auch über die wir vielleicht weniger sprechen. Wie erlebst du denn aus deiner langjährigen Erfahrung auch mit der Erkrankung Sexualität in Verbindung mit körperlicher Beeinträchtigung durch Parkinson?
Also da geht's mir so, wie ich meinen Kindern über Parkinson erzählt habe. Es ist wichtig, dass ich erstmal für mich einen Stand bekomme.
Ja.
Und jetzt nehme ich mich natürlich auch unterschiedlich wahr. Ich gehe durch die Straßen und nehme mich als ganz normale Wotzi wahr und sehe dann aber im Spiegelbild der Menschen, denen ich begegne, dass ich wohl irgendwie merkwürdig aussehe manchmal. Ich habe schon eine verstärkte Mimik, ich habe Spasmen, die durch meinen Körper laufen und das sieht dann schon merkwürdig aus. Und dann kommt eben meine Möglichkeit, das dann zu nehmen und in was Gutes zu verändern. Ich sage dann, wenn ich dann sowieso schon merkwürdig aussehe, dann habe ich eigentlich auch die große Freiheit, alles zu machen, was ich machen will. Ja, weil ich kann den Eindruck, den ich nach außen gebe, nicht mehr verändern.
Ja.
Also ich müsste mich verstecken und das
Ja.
ist überhaupt keine Alternative. Und deswegen stelle ich mich dann in die Mitte und sag: Schaut her, hier ist eine behindert aussehende und eine merkwürdig wirkende Frau, die sich jetzt für euch und zum Beispiel euer Thema, die Polyamorie, interessiert. So ist es mir gegangen, als ich davon erfahren habe, dass es einen Ausdruck oder eine Definition davon gibt, was ich eigentlich schon lange gefühlt habe, dass man sich nämlich in mehrere Menschen verlieben kann und dass es da eine Möglichkeit gibt, das auch auf eine Art und Weise zu tun, wo allen einigermaßen gerecht wird. Also ich habe mich, wie gesagt, mit 50 in einen anderen Menschen noch verliebt und habe dann diese Liebe, indem ich zwischen den beiden Standorten, zu Hause bei meinem Mann und bei meinem Liebhaber in Köln hin und her gereist bin, fast 10 Jahre lang. Und in diesen 10 Jahren habe ich aber auch die Polis kennengelernt, Polyamorie lebende Menschen und habe da ganz viel dann auch gelernt, wie man das leben kann, ohne dass da jemand still oder laut leidet.
Ich glaube, das ist das, was vielleicht die allermeisten Menschen, die hier zuhören, sich vielleicht erstmal nicht vorstellen können, dieses, wie kriegt man denn diese Gefühle vielleicht auch auseinander, ne, sortiert? Wie schafft man es, dass nicht doch ein Partner oder ein Teil verletzt ist oder eifersüchtig ist, ne? Was hilft dabei, das klar zu bekommen oder?
Was da ganz wesentlich ist, was auch in einer Zweierbeziehung wesentlich ist oder wesentlich wäre, aber in einer Dreier-, Vierer-, Fünfer-Beziehung noch viel mehr, ist die Kommunikationsfähigkeit.
Ja.
Du musst darauf vertrauen, dass du Dinge, wenn du sie aussprichst, dass sie oftmals ihre Brisanz verlieren, weil sich jeder mitgenommen fühlt und gehört wird oder gehört werden soll und eine Stimme hat und dann einfach auch seine Ängste und seine Gedanken mitteilen darf. Wenn das funktioniert, dann ist schon ganz, ganz viel gewonnen. Ja, und dann muss man sich halt noch einig werden, wie intensiv die Beziehung werden soll. Für mich zumindest gibt es schon Unterschiede bei den einzelnen Beziehungen. Da habe ich einmal meinen Ehemann, meinen Nesti-Partner, wie das bei den Polis so nett heißt.
Ja.
Das fand ich ganz süß. Nesti-Partner, also so.
Was heißt das? Kannst
Ja,
du kurz
Nesti,
erklären?
mit dem man zusammen ein Nest gebaut hat,
Okay, ja.
zusammen
Die
wohnt.
Hauptperson sozusagen, oder würde man das so
Ja,
sagen?
Hauptperson, also kann man schon sagen, er wird immer eine besondere Stellung haben, weil wir einfach auch schon so lange zusammen sind. Aber natürlich soll es nicht die andere Partnerschaft abwerten, sie ist einfach nur
Ja,
anders.
ja.
Ja, und dann habe ich eben noch einen Partner in Hannover, den ich unregelmäßig sehe, aber mit dem ich dann über Telefonate oder E-Mails einfach in Verbindung bleibe.
Ah ja, spannend. Ich habe auch mal irgendwo gelesen, das fand ich auch so bezeichnend, wenn wir alle unsere Sexualität leben könnten, nach dem, wie wir uns fühlen, würde es in der Welt viel weniger Gewalt geben, es würde viel weniger Konflikte geben, weil da so ganz viel unterschwelliger Druck auch da ist, der nie gelebt werden kann. Man kann es nicht alles auf Sexualität schieben, aber es hat einen Anteil, manchmal auch einen größeren Anteil, glaube ich, als wir ahnen. Und ich glaube, es ist, wie du schon sagst, so wichtig, dass wir gut kommunizieren und Sachen eben nicht heimlich machen, wie es ja manchmal, ich darf das darf man nicht, also macht man Sachen heimlich. Dann entstehen ja die Verletzungen erst.
Ja, diese Bedürfnisse sind einfach da. Und ich denke, das muss man akzeptieren. Das bedeutet, dass man dann auch Gelegenheiten schaffen dürfen sollte, wo man das ausleben kann. Ich denke mir, wenn man sich so die Entwicklung der Partnerschaft anguckt, in früheren Jahrhunderten, da gab es ja für Frauen keine Männer-Frauen-Freundschaften. Also ich darf inzwischen sicher mit einem Freund, einem männlichen Freund, ins Kino gehen, ohne dass da irgendwie das zur Beziehungskrise kommt. Und ich darf eine beste Freundin oder ich darf Freunde haben, mit denen ich wirklich alles teile oder viele, viele intime Gedanken auch teile. Und jetzt ist da noch eine letzte Mauer gebaut, hinter der die freie Sexualität wartet, weil das einfach noch für viele undenkbar ist. Trotzdem ist das Bedürfnis da und wird eben dann heimlich verfolgt, wenn man sich da nicht wirklich ausleben darf.
Dankeschön, dass du das so ehrlich und offen mit uns teilst. Vielleicht gibt das dem einen oder anderen auch noch mal die Gelegenheit, selber über die Kommunikation zu Hause nachzudenken. Aber ich würde dich gerne noch mal fragen, was ist aus deiner Sicht wichtig, um auch mit der Erkrankung eine gute Beziehung zu unserem Körper, zu unserer Sexualität und zu unserem Partner zu haben, jenseits von Kommunikation? Wie schaffen wir es uns auch, in unserem Körper wohlzufühlen, trotz der Erkrankung, trotzdem man vielleicht manchmal denkt, oh, jetzt zitter ich oder jetzt fällt das auf? Und hast du da noch so ein paar Tipps oder Impulse für uns?
Ja, also für mich ist es hauptsächlich der Freiheitsgedanke, so dieses Wurstige, so, oh, jetzt ist eh alles egal. Also
ist der
das,
Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz
ja,
ungeniert?
genau. Ja, ganz genau, ja. Also das ist für mich, das war für mich eine wichtige Erkenntnis, dass ich nichts mehr sein muss. Ich bin einfach, wie ich bin und ich bin auffällig und ja, vielleicht entspricht es irgendeinem Bedürfnis von mir, aufzufallen, ja, und dann kann ich jetzt aber auch wirklich loslegen. Also ich kann machen, was ich will. Ich kann auf Tischen tanzen, ich kann mir die Haare grün färben, ich kann Purzelbäume schlagen oder mit dem Rollstuhl joggen gehen. Das ist egal. Ich mach's einfach. Ja, also
Einfach machen, genau.
Ja, ich habe keine Angst mehr, dass negative Reaktionen kommen, die ich nicht verkrafte.
Ja.
Also es wird dann schon manchmal so ein bisschen so geworden, dass das macht man doch nicht oder du machst dich lächerlich oder kommen schon manchmal auch vorsichtige Warnungen von links und rechts, also aus der Nachbarschaft oder ja, was weiß ich. Das will ich gar nicht groß ausführen, aber ich komme damit klar.
Ja, und das ist ja das Wichtige. Ich meine, wenn wir immer nur so sein wollen, wie die anderen uns haben wollen, dann können wir nie unser eigenes Leben leben, ne? Denn nur wenn es uns gut geht, kann es ja den anderen Menschen um uns herum auch gut gehen, ne?
Ja, genau.
Genau. Ach, sehr spannend. Du hast im Vorgespräch auch gesagt, dass du dich eigentlich als Glückskind siehst und dass du so verschiedene Glaubenssätze für dich hast, die dich durchs Leben tragen. Vielleicht können wir darauf nochmal eingehen. Wie kommt es dazu, dass du sagst, ich bin ein Glückskind? Trotz und mit Parkinson.
Ich bin sonntags geboren.
Ach, deswegen.
Das ist schon mal ein ganz großer Glücksfaktor. Also, dass Menschen, die am Sonntag geboren sind, die sind besonders vom Glück begünstigt. Da bestehe ich drauf. Mein Enkelkind ist auch an einem Sonntag geboren und das habe ich ihm gerade vor kurzem noch mal ganz fest eingebläut, dass er ein Glückskind ist. Ja, also von daher, mit dem Gefühl bin ich auch aufgewachsen. Ich habe ein gutes Elternhaus gehabt, klar, mit Abstrichen, so wie jeder letztendlich erzählen kann. Aber ich bin geliebt worden von meinen Eltern, von meinem Bruder. Ich bin akzeptiert worden, ich habe eine gute Kindheit gehabt. Ich glaube, das war eine ganz wichtige Basis. Und dann sind mir einfach auch wichtige Menschen über den Weg gelaufen, wie zum Beispiel mein Nesti-Partner, mein Ehemann. Und da habe ich einfach Riesenglück gehabt und das zeigt sich immer wieder. Wenn ich darauf vertraue, dass das so ist, dann bewegt sich das auch in die richtige Richtung. Also das Deswegen ist ja zum Beispiel auch dein Podcast so wichtig, dass man positive Strategien kennenlernt
Ja.
und mit Hilfe dieser Strategien wirklich auch Wegrichtungen verändern kann.
Genau, weil manchmal sitzt man ja in seinem inneren Gefängnis, denkt, ich komme hier nicht raus und das wird nie besser und nie anders. Und dann braucht es manchmal so einen Impuls von außen. Und so verstehe ich meinen Podcast eigentlich auch. Ich glaube, jeder Mensch, egal ob er jetzt viel oder wenig leistet oder wie man auch immer Leistung jetzt bewerten oder betiteln mag, aber jeder Mensch hat garantiert Impulse und Ideen, wo ein anderer Mensch sagen würde, oh, da habe ich ja noch gar nicht drüber nachgedacht. Und das ist ja mal spannend. Das nehme ich mal mit. Und da sich auch nochmal drauf zu besinnen, auch für jeden, auch der zuhört, auch nochmal zu überlegen, was wäre denn das, was ich mitgebe? Und was kann ich denn noch irgendwie für mich als Strategie finden, was mir helfen könnte? Das ist so wichtig, weil das immer dafür sorgt, dass wir selber aktiv werden, dass wir selber merken, wir können unser Leben gestalten und verändern und egal in welcher Situation wir uns befinden.
Ja, also ich habe gerade angesichts der Weltlage, der
Ja,
Ängste,
gerade
die
da, das
uns
stimmt.
umtreiben und natürlich auch meiner persönlichen Situation mit der Erkrankung leben zu müssen, habe ich eine blaue Stunde initiiert in St. Ilgen, wo ich wohne. Und da treffen sich 3 bis 4, 5 Frauen momentan regelmäßig einmal in der Woche, also vielleicht für eine Stunde. Und erzählen einfach eine Runde lang, wie sie da sind, wie es ihnen geht, was passiert
Ja.
ist in der Woche. Und dann in der zweiten Runde, wofür sie dankbar sind. Und in der dritten Runde, was sie sich wünschen. Und das ist eine Art Gebet ohne Gott, ja. Es ist eine Zeit, die wir uns nehmen, ein Besinnen auf das, was wirklich gut läuft für uns, wofür
Ja.
wir wirklich auch dankbar sein sollten und
Schön.
sein können. Und dann wünschen, darf das Universum dann zuhören und darf dann auch Wünsche erfüllen. Das tut uns sehr, sehr gut. Und solche Ideen habe ich dann hin und wieder, um dann einfach auch andere mitzunehmen auf meinen Weg oder auf meine Art, die
Ja,
Welt zu sehen.
total schön. Blaue Stunde, das hört sich gut an. Ja, und sich immer wieder darauf zu besinnen, wofür bin ich dankbar, wofür bin ich hier, was ist mein Wunsch, was ist mein Ziel, ne, das nicht aus den Augen zu verlieren. Auch trotz und mit der Erkrankung haben wir noch ganz viele Möglichkeiten, ne? Jeder andere Möglichkeiten sicherlich. Es ist vieles machbar.
Ja,
Sehr schön.
also ich habe sicher auch Glaubenssätze, die sich erstmal negativ anhören, so zum Beispiel wie es gibt keinen Sinn im Leben, außer dem, den ich meinem Leben gebe. Und ich bin gottlos glücklich. Also ich nehme mich da aus der Religion heraus, weil ich die oftmals eher als trennend erlebe, denn als hilfreich. Und ich setze dem Mut, den ich mir auch attestiere, auch Demut gegenüber.
Ja.
Weil es gibt einfach Dinge, die kann man nicht anders bewältigen, als sie hinzunehmen und sich dann auch mal fallen zu lassen und dann auf Netze zu hoffen, die einen auffangen. Und da hab ich eben auch wieder Glück. Ich habe wirklich tolle Kreise, meine Familie, meine Polis, meine Pakis und auch politische Freunde. Wenn wir jetzt zusammenkommen, dann geht's mir gut.
Ja, ach schön. Genau das braucht man. Wotzi, wenn du jetzt, sage ich mal, fast 30 Jahre nach den ersten Symptomen zurückguckst und nochmal der Wotzi begegnen würdest von damals, die ganz frisch vielleicht mit der Erkrankung, mit der Diagnose, mit dem Thema konfrontiert war, vielleicht noch ganz viel Sorgen hatte, was würdest du ihr heute sagen?
Also ich würde ihr sagen, dass sie sich keine Sorgen machen braucht, dass ein spannendes, sehr buntes Leben auf sie wartet, trotz Parkinson, und dass sie da mit Vertrauen rangehen darf.
Ja, sehr schön. Eigentlich muss man sich gar keine Sorgen machen. Wir wissen eh nicht, was kommt. Also können wir lieber mit Vertrauen und Zuversicht in die Zukunft gehen, ja. Schön, das auch nochmal so von dir zu hören. Was magst du den Menschen, die zuhören, noch abschließend mit auf den Weg geben?
Ganz einfach lebt, lebt, lebt
Ja.
und akzeptiert scheinbare Grenzen nicht unwidersprochen oder probiert erstmal aus, ob nicht vielleicht doch noch was zu verändern ist, und Konventionen kann man auch brechen.
Genau. Danke dir, Wurzi. Ach, ich freue mich so, dass wir uns kennen und ich freue mich sehr darauf, dass wir uns bald wiedersehen. Ich weiß gar nicht, sehen wir uns in Eistrup oder in Oldenburg zuerst?
In
In
Oldenburg.
Oldenburg, sehr schön. Da sind nämlich die diesjährigen German Open von Ping Pong Parkinson. Schön, dass du auch dabei bist. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Alles Liebe, alles Gute für dich. Grüß deine Familie und pass auf dich auf, ne?
Ja, gleichfalls. Ciao.
Danke, tschüss. Ja, habe ich dir zu viel versprochen? Wotzi ist auf jeden Fall eine Frau, die in Erinnerung bleibt. Und das Thema Sexualität und Parkinson, in meinen 5 Jahren mit der Erkrankung habe ich nahezu noch nichts dazu gehört. Auch wenn es inzwischen zahlreiche Vorträge, Webinare und so weiter zu verschiedensten Themen rund um die Krankheit gibt. Gerade Menschen mit Behinderungen wird ja in unserer Gesellschaft manchmal das Interesse und Bedürfnis an Sexualität abgesprochen. Das passt irgendwie nicht, das gehört sich nicht, behinderte Menschen haben doch keinen Sex. Dabei sind wir doch durch unsere Erkrankung nicht plötzlich asexuelle Wesen. Ja, ich gebe zu, auch mir fällt es bei weitem nicht so leicht wie Wotzi darüber zu sprechen, meine Bedürfnisse oder auch meine Ängste zu benennen. Und doch tut es, glaube ich, gut, mit unseren Partnern mal wieder darüber zu reden, wie wir auch diesen wichtigen Teil in unserer Beziehung weiterhin leben wollen. Ich glaube nämlich, wir dürfen alles fühlen, wir dürfen über alles sprechen und wir müssen uns mit keinem Thema verstecken. Auch wenn jetzt natürlich nicht jeder von uns ins Thema Polyamorie einsteigen muss, gibt das Interview mit Wotzi vielleicht Impulse, um überhaupt mal wieder ins Gespräch zu kommen. Zum Beispiel so wie Wotzi es macht in ihrer blauen Stunde. Mit unseren Liebsten mal wieder ein ehrliches und offenes Gespräch darüber führen, wie es uns wirklich geht, was wir brauchen, wovor wir uns fürchten, wofür wir dankbar sind und was wir uns wünschen. Und ich wünsche dir und mir und uns gute Gespräche. Und wie immer am Ende gilt, pass gut auf dich auf und bleib positiv.